Vielen herzlichen Dank, Sarah, auch für deine bewegenden Worte schon am Anfang von dem Gottesdienst und dafür euer Offenheit und auch für das gemeinschaftliche Gebet jetzt im kleineren Kreis. Und irgendwo schließt sich das, so empfinde ich es, was ich mit euch heute teilen möchte, auch irgendwo in vieles an, was wir heute schon gehört haben. Und ich hoffe, dass ich ja da die rechten Worte finde und nicht eher mehr zerstöre jetzt von der schönen Gemeinschaft und Atmosphäre, die uns Gott da einfach jetzt geschenkt hat in der Stunde. Ich möchte ein paar Worte aus dem Psalm 118 mit euch teilen. Und der Grund, warum gerade diese Verse ich heute lese, hat auch einen persönlichen Grund mit, denn gestern vor einer Woche haben wir die Hochzeit von unserer Tochter Elisabeth gehabt, da relativ in der Nähe in Niedersil. Und der Bruder, den sie eingeladen haben zum Predigen, der auch ihre Ehevorbereitung gestaltet hat, von dem haben sie sich den 118. Psalm gewünscht gehabt, der eigentlich so gar nicht einmal so sehr auf Ehe direkt irgendwas sagt, sondern eher mehr die allgemeine Beziehung zu Gott, das Grundvertrauen auch so zum Ausdruck bringt. Ich habe allerdings von der Predigt, die sicherlich sehr gescheit war, weil immerhin der Bruder ein Doktor für alte Sprachen auch ist, von der aber nicht viel mitkriegt, weil ich mit meiner Frau dann bald habe müssen rausgehen dann da und habe dann so nur ein paar Gedanken gekriegt. Aber die Eingangsworte dieses Psalms, die sind mir dann die Woche über nachgegangen. Und die möchte ich mit euch jetzt da lesen. Die ersten vier Verse nur. In der Lutherbibel heißt es so: Dankt dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte währt ewiglich. Es sage nun Israel, seine Güte währt ewiglich. Es sage nun das Haus Aaron, seine Güte währt ewiglich. Es sagen nun, die den Herrn fürchten, seine Güte währt ewiglich. Wer eine andere Übersetzung vor sich hat, wird statt seine Güte währt ewiglich, eventuell zum Beispiel in der Elberfelder Bibel, lesen, seine Gnade währt ewiglich. Andere Übersetzungen wie die Einheitsübersetzungen sprechen von der Huld Gottes, die ewiglich währt, und die Hoffnung, sondern die gute Nachricht spricht überhaupt, dass seine Liebe ewiglich währt, niemals aufhört. Dieses hebräische Wort, das für diese Güte, Gnade, Huld, Liebe in den verschiedenen Übersetzungen zugrunde liegt, ist eigentlich eines, das sehr viel in sich schließt, Chesed, relativ oft vorkommt im Alten Testament, sehr oft gepaart mit Güte und Wahrheit in der Lutherbibel und von vielen Stellen her eigentlich den Gedanken nahelegt, dass es um noch viel Grundsätzlicheres geht, als so diese Begriffe Güte, Liebe, Huld und so weiter zum Ausdruck bringen können, dass es um die grundsätzliche Bundestreue Gottes geht, die da drin angesprochen ist, zu seinem Volk. Und die wird ewiglich. Und der Satz Teil, seine Güte wird ewiglich oder denn seine Güte wird ewiglich, scheint im Alten Testament so Art ein Standardsatz zu sein, um Gott gegenüber auch den Dank, das Lob zum Ausdruck zu bringen. Kommt in mehreren Psalmen so vor und ein Psalm, der dann bald folgt, hier in diesem Buch, der 136. Psalm, hat ja das in jedem Vers sogar drinnen, wo aufgezählt wird, was Gott so im Lauf der Geschichte des Volkes Israels getan hat. Und dann ist immer vermutlich der Antwortrefrain vom Volk Gottes, das sich damals im Tempel wahrscheinlich versammelt hat, zu diesem Psalm: Seine Güte währt ewiglich. Und hier in diesem Eingangsversen da ist dieses Wort eingebettet in eine Aufforderung, Gott zu danken. Dankt dem Herrn. Luther sagt, er ist freundlich. Andere Übersetzungen sagen es wörtlicher, Gott ist gut. Und die Aussage, Gott ist gut, ist schon herausfordernd, vor allem von diesem einen Wort Jesu her, wo er mal so angesprochen wird, gut Meister, was muss ich tun, dass ich das ewige Leben erbe? Und wird es so als einen allgemeinen Höflichkeitsanrede so auffassen würden, guter Meister, kontert Jesus und sagt, du, warum nennst du mich gut? Denk dran, einer nur ist gut, wirklich, Gott im Himmel. Und dieser Satz geht man manchmal durch und durch. Wir, die wir Kinder haben, von denen sagt Jesus, ihr, die ihr böse seid, könnt euren Kindern gute Gaben geben. Oh, seien wir denn böse? Ich hoffe nicht wirklich. Aber im Vergleich zu Gott, naja, da fehlt es natürlich schon. Das ist, dann versteht man irgendwo dieses Wort. Und einer allein ist gut. Und deshalb dankt dem Herrn. Und wenn ich euch schon ein bisschen mit alten Sprachen geplagt habe, dann lege ich das eine auch noch jetzt noch dazu. Dass nämlich in diesem Wort danken hier mit drinnen von der Wurzel her eigentlich das Bekennen ganz stark mitschwingt. Es sind nicht diese Worte, die sonst auch im Alten Testament und im Hebräischen für Danken verwendet wird, die dann die Wurzeln des Segnens haben, wie Barach, oder auch des Lobens, wie dieses Hallel auch drinnen ist, sondern es ist dieses Toda da mit drinnen, wo eigentlich von der Wortwurzel her auch ganz stark wirkt, dass man etwas Bekenntnismäßiges zum Ausdruck bringt. Das heißt, man bekennt es, dass Gott gut ist und deshalb dann, oder als Hintergrund, weil seine Güte ewiglich währt. Und was das Besondere an diesem Psalm hier ist, dass im Grunde dann noch drei Gruppen von Menschen besonders angesprochen werden und immer wieder mit derselben Begründung. Als erstes, es sage nun Israel. Seine Güte, seine Treue, seine Liebe, seine Huld währt ewiglich. Es gehört zum Besonderen der Geschichte Gottes mit den Menschen, dass Gott zunächst nicht ein Allerweltsgott ist, sondern dass er in einer besonderen Weise in die Geschichte von uns Menschen eintritt, indem er sich ein Volk aus vielen herauserwählt und nicht einmal noch ein großes und starkes und mächtiges, sondern ein geringes, oft bedrängtes Volk erwählt und sich's vornimmt, mit diesem Volk Geschichte zu machen und sich durch das Auf und Ab, das Israel erlebt, als der lebendige Gott, nicht nur diesem Volk Israel, sondern durch Israel der ganzen Welt zu zeigen, sich kundzutun. Und weil Gott es sich vorgenommen hat, seine Wege mit uns Menschen zunächst einmal, und wir kommen dann noch auf anderes, aber zunächst einmal mit diesem Volk Israel zu gehen, sollte nun dieses Volk jetzt im Speziellen es immer wieder bekenntnismäßig zum Ausdruck bringen, seine Treue wird ewiglich, seine Güte wird ewiglich, seine Barmherzigkeit, wie es andere Übersetzungen auch noch sagen, wird ewiglich, oder ganz kurz, seine Bundestreue wird ewiglich. Und dadurch sollte sich Israel erinnern, dass der, der hinter ihnen steht, der ist treu. Und sich gleichzeitig damit einen Spiegel vorhalten, wie es denn um die eigene Treue bestellt ist. Und die nicht in jedem Fall und nicht in jedem Moment auch der Geschichte dieses Volks so positiv ausgefallen ist. Aber Gott selber ist treu in seinem Bund mit seinem Volk. Sein Volk ist nicht immer treu, aber er ist treu. Und indem Israel jetzt aufgefordert wird, es Art bekenntnismäßig zum Ausdruck zu bringen, seine Treue, seine Liebe, Freundlichkeit, Güte, die währt ewiglich, sich quasi eine Art Selbstermahnung zu geben, sich einen Ruck zu geben, gut, wenn Gottes Treue zu uns immer ist und man sich darauf verlassen kann, wie wäre es, wenn auch wir selber es mit der Treue wieder ernster nehmen würden, Gott gegenüber. Der erste Gedanke. Aber dann wird aus dem Volk Israel eine Familie besonders hervorgehoben, das Haus Aaron. Und wer die Bibel nur einigermaßen einmal im Alten Testament gelesen hat, weiß, was sich mit dieser Familie im Alten Testament verbindet. Aaron war ein Bruder Moses und der erste hohe Priester dieses Volkes vor Gott. Und jeweils sein Sohn sollte dann im Lauf der kommenden Geschlechter dieses hohe Priesteramt dann verwalten. Und mit diesem hohen Priesteramt war es ja verbunden, dass nur er allein als hoher Priester einmal im Jahr dann in das Allerheiligste zu Gott in der Stiftshütte und im späteren Tempel dann hineingehen durfte und dort eine ganz besondere Aufgabe zu vollziehen hat, nämlich am sogenannten Yom Kippur, am Tag der Bedeckung, am Tag der Sühne, einmal Sühne zu leisten für die ganzen Verfehlungen des Volkes, die sich so im Lauf des Jahres angesammelt haben und damit wiederum neu diese Versöhnung mit Gott zu erwirken, darzustellen und dem Volk auch zu verkündigen. Und wenn hier jetzt dieses Haus Aaron und damit der hohe Priester aufgefordert wird zu bekennen, seine Treue, seine Güte währt ewiglich, dann sollte das sozusagen eine Ermutigung sein für den hohen Priester selber, dass das, was er hier tut, einmal im Jahr und das jedes Jahr, dass das wirklich bei Gott angenommen wird, dass das nicht etwas umsonst ist. Und auch wenn er immer wieder mit wahrscheinlich immer wieder den gleichen Verfehlungen des Volkes vor Gott hintritt und um Vergebung ansucht, er immer wieder neu auch diese Gewissheit empfangen soll, ja, Gott ist treu in seiner Zusage, wann er angeboten hat seinem Volk die Vergebung aufgrund des Sündenopfers, dann steht er zu seinem Wort und dann schenkt er seinem Volk auch Vergebung. Jedes Jahr neu. Petrus hat einmal gefragt, ist es ausreichend, wenn ich meinem Bruder 7-mal vergebe? Und hat wahrscheinlich ein Lob erwartet. Ist ja schon eine tolle Sache, gell? Am Tag 7-mal wem vergeben, das musst du auch einmal zusammenbringen zuerst einmal, gell? Ja, die Antwort kennen wir unseres Herrn. 7-mal Petrus? Nein, 70-mal, 7-mal. Und was jetzt dann für uns fast wie ein Keulenschlag wirkt, weil kaum ein Mensch dazu vermutlich fähig ist, das gleich so umzusetzen, war aber für mich einmal ein Gedanke der Ermutigung. Nicht so sehr, dass ich es als Lob für mich auffassen könnte, dass ich gleich so schnell und immer wieder vergebungsbereit gewesen wäre, aber weil mir dann der Gedanke kam, all das, was Gott von uns erwartet, tut er uns doch im Grunde zuvor. Das heißt, wann er im Extremfall 70-mal, 7-mal von uns Vergebung erwartet, unserem Bruder gegenüber, dann ist auch er selber bereit, der ja hinter aller menschlichen Vergebung auch steht und stehen muss. Denn wie können wir Menschen Vergebung aussprechen, wenn Gott nicht vergeben würde? Dass also hinter dem 70-mal, 7-mal zu vergeben, Gott selber im Grunde auch steht, mit seiner unendlichen Liebe und Geduld und Treue und dass er bereit ist zu vergeben. Und das wiederum kann uns Mut machen, denn Ich weiß nicht, wie oft ich manche Fehler jetzt schon aufzählen müsste. Ich glaube, ich werde wahrscheinlich sogar die 70 Mal dann noch übertreffen in dem Bereich. Und wo ich dann die Vergebung Gottes brauche und manchmal schon den Mut verliere, ob man den Gott wieder vergeben soll, muss, kann, wird. Und er es doch dann immer wieder auch tut. Und man es dann doch auch irgendwo ein Stück vielleicht sogar spüren darf, dass Gott einem immer wieder vergibt, weil man nicht den Mut verliert, immer wieder auch zu ihm zu kommen und um Vergebung zu bitten. Und so steht hier dieses Haus Aaron mit seinem Dienst als Hoherpriester, der diese Sühne und diese Vergebung vor Gott eben wirkt, als besonderes Zeichen der Ermutigung vor uns. Und er soll es in besonderen Weise auch sagen, seine Güte währt ewiglich, damit er nicht nur für seinen Dienst diese Ermutigung hat, sondern weil ja der Dienst dem ganzen Volk zugute kommt, dass auch das Volk aufatmen kann und sagen, danke Herr, dass deine Güte ewiglich währt und du uns immer wieder neu bereit bist zu vergeben. Aber der herausforderndste Satzteil kommt jetzt erst. Und wenn ich sage, dass mich seit einer Woche dieses Wort in besonderer Weise so bewegt, dann hat es noch seinen zusätzlichen Grund darin, dass wie ich dann diese Worte so in dieser Woche auch gelesen habe und ein bisschen darüber nachgedacht habe, dass mir es beim letzten Satz hier am allerschwersten gefallen ist. Wo es heißt, es sagen nun die, die den Herrn fürchten, seine Güte währt ewiglich, seine Bundestreue währt ewiglich, seine Liebe, seine Barmherzigkeit währt ewiglich. Und da ist mir irgendwie so deutlich geworden, hoppla, Alfred, den Herrn fürchten, was bedeutet denn das allgemein von der Bibel her? Das meint zum Beispiel Abstand zu nehmen von irgendwelchen bösen Dingen. Das gehört zur Ehrfurcht vor Gott dazu. Das ist an vielen Stellen der Bibel in wechselnder Form so ausgedrückt, seine Gebote zu achten. Das ist ein Element der Ehrfurcht vor Gott. Die Ehrfurcht vor Gott, die ja diese Furcht des Herrn ist, diese Ehrfurcht vor Gott ist ja der Anfang aller Weisheit nach manchen Stellen auch. Und das ist im Grunde ja auch ein Ausdruck für gläubige Menschen im allgemeinen Sinn, dass sie Gott in Ehren halten, dass sie Gott fürchten hier in positiver Weise. Und dazu gehört es offensichtlich auch, dass sie sagen sollen, seine Güte währt ewiglich. Und das ist mir in dieser Woche schwer gefallen. Ähnlich vielleicht, wie du es zum Ausdruck gebracht hast, Sarah, oder du auch, weil eben die Dinge des Lebens nicht immer so einfach zu bewältigen sind. Ich bin Gott so dankbar, dass er mir am Anfang meines bewussten Glaubenslebens ein Buch in die Hände kommen hat lassen, wo wir aufgefordert werden, in jeder Situation Gott zu danken. Denn was man so am Anfang des Glaubenslebens zu hören bekommt oder zu lesen bekommt, prägt einem ja dann oft auch für das ganze Christenleben. Und da bin ich schon dankbar dafür, für dieses Buch, denn das hat mir dann bald einmal gezeigt, ich soll Gott vertrauen und wann ich ihm vertraue, dann kann ich und soll ich ihm auch danken für alle Dinge, auch für die unangenehmen Dinge. Und das hat mich immer irgendwo begleitet. Manchmal fällt es einem leichter, manchmal fällt es einem ein bisschen schwerer und in dieser Woche ist mir halt wieder mal ein bisschen schwerer gefallen. Und dann lese ich diesen Vers. Sagen nun die, die den Herrn fürchten, seine Güte werden ewiglicher Herr. Wie soll ich denn das sagen? Ich sag's, okay, ja, aber huch, es soll ja aus dem Herzen kommen, denn was hat es denn sonst für einen Sinn, es zu sagen? Und da ist mir deutlich auch geworden, wer denn jetzt der Adressat ist von dem, dem wir sagen sollen. Es sage nun Israel, es sage das Haus Aaron, es sagen die den Herrn fürchten. Und da ist mir zunächst einmal in den Sinn gekommen, zuerst muss ich es einmal mir selber sagen. Und dann kann ich es auch anderen sagen. Aber zuerst muss ich es mir mal sagen, Alfred, vergiss es nicht. Kileolam chasto. Ich weiß, was das auf Hebräisch heißt. Aber das nützt mir in dem Fall gar nichts. Denn damit ist es auch noch nicht leichter vom Herzen her. Und es kostet manchmal ungeheure Energie fast, das so zum Ausdruck zu bringen. Aber es gehört offensichtlich zum Grundbestandteil unseres Lebens mit Gott dazu, denn wir werden hier aufgefordert, es sage nun die, die den Herrn fürchten. Das heißt, wenn du Gott fürchtest, und das nehme ich jetzt von jedem von uns einmal an, hier im positiven Sinn, dann sollte das auch ein Ausdruck dessen sein, dass wir Gott die Ehre geben, dass wir es eben so sprechen. Vor einiger Zeit haben wir mal das Wort aus dem Römerbrief hier gestreift von Abraham her. Er hat gegen alle Hoffnung auf Hoffnung hin geglaubt und in dieser Weise Gott die Ehre gegeben. Zweifelte nicht durch Unglauben, sondern wurde stark durch den Glauben. Und der Gedanke steckt hier wohl auch mit drinnen. Es ist interessant, dass diese drei Gruppen Israel, das Haus Aaron und die den Herrn fürchten, im 115. Psalm, der kurz davor ist, auch angesprochen werden. Und wie heißt es dort? Psalm 115 von Vers 9, da ist es mittendrin. Aber Israel hoffe auf den Herrn. Er ist ihre Hilfe und Schild. Das Haus Aaron hoffe auf den Herrn. Er ist ihre Hilfe und Schild. Die den Herrn fürchten, hofft auf den Herrn. Er ist ihre Hilfe und Schild. Und da könnten wir das Gleiche sagen, wie wir es hier von Psalm 118 auch so sagen. Das Schöne ist an der Stelle, auch wenn es uns noch so schwer fallen sollte, dass auch Gott ein gewisses Maß an Verständnis hat für uns, wenn es uns nicht so leicht fällt in dieser Situation. Denn ihr kennt alle diese Geschichte, die Jesus einmal erzählt, wo er seine Jünger ermutigen möchte, doch im Gebet nicht nachzulassen und immer wieder dran zu bleiben. Und gerade das Lukas-Evangelium, das ich mit meiner Frau jetzt so gegen Ende zum Lesen jetzt bin, am Abend, wenn wir da so noch gerade noch nicht einschlafen und nicht recht wissen, was wir sagen oder tun sollen, dann lesen wir ein paar Verse und da sind wir halt gerade im Lukas-Evangelium dran, sind jetzt schon bald am Ende dran. Und da ist mir gerade bei meinem Lukas-Evangelium aufgefallen, dass Jesus oft manchmal ganz schön herausfordernde und pointierte Geschichten erzählt. Das ist eine Eigenheit dieses Buches und da ist ja die Geschichte vom ungerechten Verwalter drin, den der Herr lobt, das ist ein eigenes Thema, aber mir liegt jetzt mehr diese Geschichte dran vom ungerechten Richter. Da war mal eine Stadt, ein ungerechter Richter, der fürchtete weder Gott noch scheute sich vor den Menschen. Und dann war eine Witwe, das Sinnbild für den sozial das schwächste Glied im Volk, die kaum einen Rückhalt hatte und kaum sich irgendwo wehren konnte. Und die geht zu dem ungerechten Richter, weil es keinen anderen gibt an diesem Ort, um ihre Rechtssachen will. Und der hat kein Interesse daran. Aber sie kommt immer wieder. Und zum Schluss sagt sich der ungerechte Richter, Jesus legt ihm diese Worte in den Mund, bevor die kommt und mir noch gewalttätig wird und mich angreift, tue ich es halt, was sie will. Eigentlich habe ich eh kein Interesse, aber ich tue es halt. Hört, was der ungerechte Richter sagt, sagt dann Jesus am Ende dieses Gleichnis, Lukas 18, notfalls nachzulesen. Warum kleidet Jesus diese Geschichte in dieses Beispiel des ungerechten Richters hinein? Warum tut er das? Weil es uns Menschen manchmal so vorkommt, als sei Gott ungerecht. Deswegen empfinde ich es. Ob es jetzt wirklich so war, kann ich nicht hundertprozentig sagen. Steht ja nicht in der Bibel direkt drinnen. Und wie ich euch schon gesagt habe, je älter das ich werde und je näher der Moment kommt, wo ich vom Herrn alles verantworten muss, was ich hier sagen muss, Herr. Und jetzt habe ich gesagt, Herr Jesus, du meinst und so weiter. Und dann war es vielleicht doch anders. Aber Ich empfinde es einfach so, dass Jesus hier unsere Gedanken aufgreift, dass wir uns manchmal von Gott vielleicht ein wenig benachteiligt vielleicht vorkommen, im Vergleich vielleicht zu manchen anderen, die wir dann heranziehen oder in gewissen Situationen. Und darum bringt Jesus das gerade in dieses Gewand hinein, des ungerechten Richters. Das ist oft unsere subjektive Empfindung in dieser Situation. Und weil das unsere subjektive Empfindung ist, greift der 118. Psalm dieses Problem auf und sagt, Alfred, auch wenn du 100-mal denkst, dass Gott vielleicht ungerecht sei, es sollen sagen die, die den Herrn fürchten, seine Güte währet ewiglich. Das heißt, Gott ist nicht ungerecht. Er ist treu in seinem Wort. Und deshalb beklagt sich ja auch Gott durch den Propheten Malachi seinerzeit in Malachi 3 dort zu lesen, dass das Volk sagt, was bringt es uns eigentlich, dass wir die Gebote halten und immer wieder Buße tun, den anderen geht es viel besser. Und Gott beklagt sich über diese Rede und sagt, es ist eine harte Rede dieses Volkes mir gegenüber, weil ich nicht so bin diesem Volk gegenüber. Seine Treue währt ewiglich. Und darum sollen wir das auch sagen und bekennen. Und ich empfinde, dass dieser Satz, der ja so oft im Alten Testament vorkommt, denn seine Treue währt ewiglich, dass das hier so im Grunde dieser Grundausdruck des Bekenntnisses des Gottesvolkes ist, das dann im Neuen Testament aufgegriffen wird mit Versen etwa wie, dass wir Gott allzeit und allzeit loben sollen, preisen sollen, weil eben er der Treue ist, der hier dahinter steht. Und wenn wir uns jetzt hier zum Schluss noch einmal fragen, gerade von diesem Psalm her, was steckt denn jetzt hinter dieser Treue dann noch einmal besonders da dahinter? So könnten wir natürlich sagen, wenn wir den Psalm jetzt zur Gänze lesen würden, dass da auch einmal eine persönliche Geschichte des Psalmisten auch dahinter steht, die ganz sicher nicht einfach war, um das jetzt einmal sehr vorsichtig auszudrücken, wenn wir es lesen würden, und dass er ganz persönlich erfahren hat, dass Gott auch diese Geschichte gewendet hat zum Positiven für ihn. Und deshalb jetzt sozusagen er, wo er es vielleicht selber nicht mehr recht geglaubt hat, dass seine Treue ewiglich währt, er jetzt neu diese Gewissheit bekommen hat und jetzt uns alle, das ganze Gottesvolk und die besonderen Dienste innerhalb des Gottesvolkes und darüber hinaus noch alle, die den Herrn fürchten und ernst nehmen, ermutigen möchte und wieder neu zu diesem Bekenntnis führen möchte, dass seine Treue ewiglich währt, da ist diese persönliche Geschichte dahinter. Aber das ist nicht alles. Denn in diesem Psalm klingt etwas durch, was im Grunde erst durch das Neue Testament verständlich wird, wann es hier etwa heißt, in diesem Psalm 118 ab Vers 21, ich danke dir, dass du mich erhört hast und hast mir geholfen. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Das ist vom Herrn geschehen und ist ein Wunder vor unseren Augen. Dies ist der Tag, den der Herr macht. Lasst uns freuen und fröhlich an ihm sein. Unsere Tochter hat sich, wie gesagt, diesen Psalm vorige Woche da für ihre Hochzeit da gewünscht und da war natürlich der Tag, den der Herr macht, speziell einmal dieser Anlass auch, ist auch durchaus erlaubt einmal. Aber der eigentliche Sinn dieses Verses geht über jeden persönlichen Anlass noch weit hinaus. In Verbindung mit den Versen davor, wo es Gott gegenüber zum Dank gemacht wird, dass der Stein, den Gott gesetzt hat, Prophet Jesaja, ich will in Zion einen auserwählten Eckstein setzen und jeder, der an ihn glaubt, soll nicht zu Schanden werden. Dieser Gedanke wird hier aufgegriffen, dass dieser Stein aber von manchen Bauleuten verworfen worden ist. Aber für die, die sich an ihm halten, und an ihm sich orientieren, zum Eckstein geworden ist. Im Matthäus-Evangelium und auch in den Parallelstellen, in den anderen drei ersten Evangelien, bezieht Jesus gerade dieses Wort auf sich und auf sein Ergehen mit den damaligen Führern des Volkes Israel, die Jesus verworfen haben, aber Gott sich zu Jesus stellt. Sie haben ihn dem Kreuz überliefert, aber Gott hat ihn von den Toten auferweckt und stellt ihn als den Auferstandenen uns vor, dem, der alle Macht hat im Himmel und auf Erden, der verheißen hat, bei uns zu sein bis zur Vollendung aller Tage. Und weil das dahinter steht und das der Inbegriff der Bundestreue Gottes ist, dass er seinen Sohn für uns gibt und uns in ihm den neuen Bund anbietet, wo jetzt nicht nur Israel als nationales Volk aufgefordert ist, einzutreten, sondern wie Petrus einmal so schön sagt, aus jedem Volk ist ihm jeder angenehm, der ihn ehrt und ihm in Ehrfurcht entgegenkommt. Und dass wir also alle heute hier damit eintreten dürfen in diese Bundestreue, die sich in Jesus, in dem für uns gekreuzigt und für uns Auferstandenen sich zeigt, und dass da jetzt wir aufgefordert werden, zu sagen, seine Güte währet ewiglich. Und dass wir an diesem Punkt sozusagen ansetzen können und dann auch die Variablen unseres Lebens auch einsetzen können. Ist der gute Archimedes einmal sich so gewünscht hat, gebt mir einen festen Punkt außerhalb dieser Welt und ich hebe die ganze Welt aus den Angeln. Er war so begeistert, als er die Hebelgesetze erfunden hat. Das heißt, erfunden hat er es ja nicht, entdeckt hat er es ja nur. Da sind sie ja immer gewesen, die Hebelgesetze. Er hat es halt nur müssen entdecken. Also gemeint hat, er könnte dann die ganze Welt aus den Angeln heben, wenn er einen festen Fixpunkt hätte, wo er seinen Hebel ansetzen könnte. Und so hat uns Gott Jesus gegeben, wo er in diesem Bund in und durch Jesus zu uns treu ist. Und wir das sagen sollen, diese seine Treue, die währt ewiglich. Und da haben wir dann diesen Punkt, wo wir dann auch die einzelnen Dinge unseres Lebens dann in den Blick bekommen dürfen und sagen dürfen, Herr, wenn du in dem einen Punkt treu bist, dann wollen wir dir es für die anderen Punkte auch vertrauen. Und wollen es als Bekenntnis zum Ausdruck bringen. Es sage nun das Haus Aaron, das ganze Volk Israel, die, die den Herrn fürchten. Manchmal müssen wir es wirklich aussprechen und bekennen vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt, dass seine Treue ewiglich währt, weil nur das uns wirklich Frieden schenken kann und Zuversicht schenken kann, auch auf die noch ungelösten Dinge unseres Lebens. Und da bitte ich mir die Gnade in dem Punkt, es immer wieder so neu zum Ausdruck zu bringen und wünsche es auch euch jedem Einzelnen, dass ihr es immer wieder sagen mögt. Seine Güte währt ewiglich. Und da an Jesus, an seine Treue zu denken, das ist der Tag, den der Herr gemacht hat, das ist der Tag des Heils, an dem wir Anteil haben dürfen und wo wir dann aber auch die einzelnen ungelösten Dinge unseres Lebens auch im Vertrauen zu Gott bringen können, dass er der Anfänger und Vollender auch des Glaubens darin ist. Gott, hilf uns darum und ich möchte die ersten Verse noch einmal lesen. Dank dem Herrn, denn er ist freundlich, bekennt es dem Herrn, er ist freundlich, seine Güte währt ewiglich. Es sage nun Israel, die ganze Gemeinde Jesu Christi, seine Güte währt ewiglich. Es sage nun das Haus Aaron, dass Jesus in seinem hohen priesterlichen Dienst selbst erfüllt hat, seine Güte währt ewiglich. Und es sage nun jeder, der Gott ernst nimmt, ihm die Ehre entgegenbringt, ihn fürchtet, seine Güte währt ewiglich.